Das war wirklich Bäm, ja. Da hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe geweint wie nie zuvor in meinem Leben. Und das, was mir irgendwie fehlt, ist, dass ich immer wieder spüre, dass Erfahrungen zu teilen, eigene Geschichten und Gefühle zu teilen, die sich mit dem, was man gerade selber durchmacht, die sich ähneln. Ich glaube einfach, dass das einen ganz großen Schlüssel der Annahme, der vielleicht sogar, auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt, selbst Heilung in sich trägt. So.
Willkommen zur 68. Folge des Mein Herz lacht Podcasts, dem Podcast für Eltern beeinträchtigter, behinderter oder chronisch kranker Kinder. Christine ist am Mikrofon. Was ist, wenn nach der Geburt plötzlich nichts mehr so ist wie vorher? Wenn dir von einem Moment auf den anderen der Boden unter den Füßen weggezogen wird? So erging es Lara. Die Diagnose ihrer Tochter wurde zunächst nicht klar ausgesprochen und erst nach und nach wurde ihr bewusst, was das alles für ihr Leben bedeutete. Sie begann sich zu fragen, was Eltern in so einer Situation wirklich brauchen. Wie Lara ihren Weg fand und was sie mittlerweile alles auf die Beine gestellt hat, das erzählt sie uns in dieser Podcast-Folge. You've been down this road for far too long. He left your love behind. But still you keep on crawling back, despite the pain inside. Herzlich willkommen, liebe Lara. Schön, dass du heute bei uns im Podcast zu Gast bist. Du bist Mutter einer Tochter. Sie hat das Down-Syndrom. Aber bevor ich jetzt ganz viel sage, stell dich und deine Familie bitte selber gerne kurz vor.
Ja, hallo. Ich freue mich auch ganz arg, hier zu sein. Meine Tochter Tilda, die wird dieses Jahr 8 Jahre alt. Die hat uns mit der Diagnose Down-Syndrom überrascht. Da reden wir aber bestimmt nachher noch drüber. Und ich bin mittlerweile in einem Alter, wo ich schon immer nachrechnen muss, 39 Jahre alt, komme aus dem Bereich Film und Marketing. Da arbeite ich auch nach wie vor noch einige Stunden drin, mache aber mittlerweile auch viele andere Dinge, zu denen mich Tilda im Endeffekt gebracht hat. Aber ich denke, auch darüber reden wir gleich noch.
Genau, dann lass uns doch nochmal an den Anfang zurückschauen. Nämlich, du hast schon gesagt, sie hat euch damit überrascht. Wie war das dann am Tag der Geburt? Wenn du daran zurückdringst, was für Bilder kommen dir da in den Kopf oder ja, wie ist das damals gelaufen?
Ich muss zugeben, dass ich tatsächlich nicht so den ganzen Tag überhaupt mehr in der Erinnerung habe. Das ist mehr so wie einzelne Bilder, die irgendwie geblieben sind, so eine Aneinanderreihung von einzelnen Bildern. Es war tatsächlich so, dass nach 3 Tagen Wehen die Hebammen zu mir gesagt haben, dass es halt immer mehr Herztonabfälle unter den Wehen gab und es relativ klar wurde, dass Tilda das halt nicht alleine schaffen wird. Und dementsprechend, genau, sind dann nochmal ein paar Untersuchungen gemacht worden und dann kam es halt zu einem Kaiserschnitt in einer Klinik. Also damals haben wir noch im Allgäu gelebt und wir hatten die Geburtsklinik tatsächlich nach Wohlbefinden ausgesucht, ne? Wie man das halt so macht. Man guckt sich vorher die Kliniken an und wie sehen denn so die Kreissäle aus und so. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich bei dieser Vorbesichtigung den Arzt sogar gefragt habe, ja, aber wie viel Prozent werden denn verlegt? Weil die uns halt darauf hingewiesen haben, dass es keine Kinderintensivstation in dieser Klinik gab. Und dann sagte der, ja, unter 2%. Und dann habe ich gesagt, ja gut, alles klar, ne? Also dann gehen wir in diese Klinik. Ja, kleiner Spoiler, wir gehörten zu diesen unter 2%. Und ja, ich fühlte mich in der Klinik eigentlich ganz gut aufgehoben, aber ja, es war halt nicht das passende medizinische Setting da. Nachdem Tilda auf die Welt geholt wurde und es im ersten Moment alles ganz gut aussah, war es dann tatsächlich so, dass man einfach gesehen hat, dass sie eine Sauerstoffunterversorgung hat. Also ich habe das auch selber gesehen, als ich dann eine halbe Stunde nach ihrer Geburt endlich zu ihr dazukommen durfte. Also die war mit ihrem Papa dann halt schon im Kreißsaal. Und ja, dann ging das halt alles irgendwie so Knall auf Fall. Wurde die mitgenommen, wurde in den Brutkasten gelegt. Dann wurde ein Team aus der nächstgrößeren Klinik dazu gerufen und dann standen die halt irgendwann an meinem Bett und haben gesagt, sie müssen das Kind jetzt mitnehmen, weil es nochmal untersucht werden muss. Aber es hat zu der Zeit halt auch keiner irgendwie einen Verdacht geäußert. Und dann war es halt tatsächlich so, dass wir am Tag ihrer Geburt sind wir dann in die andere Klinik verlegt worden. Ich ungefähr 1 Stunde nach ihr. Und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich meinen Kreislauf stabil genug hatte, dass ich überhaupt im Rollstuhl sitzen konnte. In Gänze habe ich Tilda am Tag ihrer Geburt wahrscheinlich ungefähr eine Stunde gesehen, wenn man alle Zeiten zusammenrechnet. Auch als ich dann halt auf der Intensivstation war, war es im Endeffekt so, dass mein Kreislauf dann wieder zusammenbrach und ich halt zurück auf mein Zimmer gebracht wurde. Ja, und so verging dieser erste Tag, weil sich halt auch in diesem Krankenhaus, dadurch, dass ich Tilda dort ja nicht geboren hatte, es fühlte sich keiner für mich irgendwie zuständig, ne? Also um mein Kind wurde sich toll gekümmert, aber auf der Wöchnerinnenstation war ich irgendwie so nicht richtig auf deren Schirm, hatte ich das Gefühl. Und ich weiß gar nicht, ich glaube, an dem Tag selber habe ich in der Klinik, also in dieser zweiten Klinik, auch mit gar keinem Arzt mehr gesprochen. Und dann kam der nächste Tag. Da bin ich morgens zu Tilda runter und es ging ihr schon viel besser. Der Sauerstoff war schon ziemlich weit runtergedreht. Der Brutkasten war schon geöffnet und ich war sehr zuversichtlich und hey, jetzt wird alles gut. Und war dann wieder oben in meinem Zimmer, um zu frühstücken. Und da klopfte es an meiner Tür und dann kam ein Arzt rein, der sagte, ja, ich wollte mal mit Ihnen reden. Tildas Vater war zu der Zeit noch nicht wieder im Krankenhaus. Ja, der fing dann an, wirklich sehr lange, sehr kuriose Sätze von sich zu geben, die dann irgendwie gipfelten in, ja, die Ärzte in der anderen Klinik, die waren sich ja nicht sicher, aber wir vertreten hier ja die Auffassung, dass Eltern alles wissen sollten und ja, deswegen sagen wir ihnen das jetzt, aber wir sind uns ja auch nicht sicher und dann manches spricht dafür und manches dagegen und so hat er irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich war es nur eine Minute, gefühlt waren es aber 10 Minuten, drumherum geredet, bis irgendwann die Worte Chromosomenanomalie fielen. Also er hat sich auch irgendwie nicht getraut, das auszusprechen. Also ein Glück hatte ich Bio-Leistungskurs und konnte es einordnen. So, ne? Ich glaube, dass das vielleicht viele Eltern gar nicht könnten. Und habe ihn dann angeguckt, habe gesagt, wovon reden wir hier? Reden wir von der Trisomie 21, vom Down-Syndrom? Ja, aber wir sind uns ja nicht sicher. Und Sie müssen das ja auch nicht testen lassen. Am Anfang macht das gar keinen Unterschied. Ja, da hat es mir eigentlich das erste Mal den Boden unter den Füßen weggezogen. Für uns war super schnell klar, dass wir es natürlich testen lassen wollen, dass wir wissen wollen, ob es so ist. Und also mit meiner heutigen Erfahrung, auch all dem, was ich tue und all den Geschichten, die ich kenne, das ist ein Satz, den sollte ein Arzt nicht sagen. Denn tatsächlich mit der Bestätigung einer Diagnose, er hat ja zu mir gesagt, das ändert ja am Anfang nichts. Doch, das ändert alles. Also mal abgesehen davon, dass einem natürlich diverseste Hilfen zustehen, wenn eine Diagnose wirklich schwarz auf weiß da ist. Und ich meine, es gibt so viele Familien da draußen, die Jahre um Diagnosen kämpfen, weil man nicht genau weiß, wo man eigentlich suchen muss. Den Therapien, den Eingliederungshilfe, sonstiges, Schwerbehindertenausweis verwehrt wird. Also das ist so irrsinnig, dass jemand sagt, eine Diagnose ändert nichts. Doch, die ändert alles. Die ist der Beginn davon, dass man ein neues Leben führt. Der Beginn von Unterstützung, von Therapie, von Annehmen vor allen Dingen ja, dieses neuen Lebens. Wir haben dann auf jeden Fall gesagt, wir wollen das testen lassen und dann wurde uns halt mitgeteilt. Also er hat ja ein sehr großes Fenster offen gelassen mit diesem ja und vieles spricht ja auch dagegen, so dass ich das in dem Moment, also ich habe das noch nicht angenommen, als er das erste Mal angesprochen hat, sondern ich war halt auch im Funktionsmodus, ne? Also Kaiserschnitt verlegt worden, das Kind auf der Intensivstation. Ehrlicherweise war da gar nicht mehr so viel Platz noch in meinem Kopf, um jetzt übers große Ganze nachzudenken und dann haben wir halt gesagt, wir wollen diesen Bluttest auf jeden Fall machen und es hieß ja, das Ergebnis kommt frühestens in 4 Wochen. Ich habe halt auch nicht vor Ablauf dieser 4 Wochen überhaupt damit gerechnet, dass da jetzt irgendwie Klarheit kommt. Naja, und dann war es der 5. Tag nach ihrer Geburt. Sie war immer noch auf der Intensivstation. Tatsächlich war es aber so, dass sie eine unglaublich niedrige Thrombozytenanzahl hatte und dementsprechend, ja, ich glaube, zu der Zeit wirklich alle 24 Stunden ihr Blut abgenommen wurde, um das wiederum zu bestimmen. Und ich habe die Ärzte damals gefragt und habe gesagt, könnte das denn mit der Verdachtsdiagnose Trisomie 21 zusammenhängen? Könnte das in einem direkten Zusammenhang stehen? Nein, damit hat das überhaupt nichts zu tun. Spoiler, haben ganz viele Kinder mit Trisomie 21 am Anfang. Und in den allermeisten Fällen reguliert sich das von alleine. Und man muss gar nicht so große Panik machen. Aber bei uns stand halt die ganze Zeit Bluttransfusion und sonst irgendwas im Raum. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. 5. Tag. Alle, die schon mal ein Kind bekommen haben, wissen, dass der 5. Tag nach der Geburt sowieso der im Kopf macht es nur noch Tag ist. Also sämtliche Hormone spielen verrückt und wow. Naja, in der Nacht wurde wieder Blutwerte abgenommen. Ich habe den Pfleger, der an dem Tag für unsere Tochter zuständig war, darum gebeten, dass er doch bitte die Ärztin zu uns holen soll. Weil bis zu diesem 5. Tag war kein einziges Arztgespräch mit Tildas Vater anwesend geführt worden. Also das muss man sich auch mal überlegen. Ne? Es war immer irgendwie so zwischen Tür und Angel. Und dann kam eine junge Ärztin zu uns. Wir saßen auf der Intensivstation neben Tildas Bett Und für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, so Neo-Intensivstationen, das sind immer Großräume. Da stehen viele Kinderbetten, was auch total sinnig ist, damit die Pflegepersonen und die ÄrztInnen einfach schnell handeln können und zwischen den Kindern hin und her springen können. Heißt aber auch die Realität von Eltern, deren Kinder auf Neo-Intensivstationen liegen, dass die den ganzen Tag mit anderen Eltern zusammen in einem Großraum sitzen und man im Endeffekt so, ja, gefühlt halt alles von den anderen mitbekommt. Wir saßen also da und diese Ärztin kommt auf uns zu. Im Gepäck auch noch eine, ich denke, Studentin, Assistenzärztin, was auch immer. Die wurde uns auch gar nicht vorgestellt. Sie steht über uns, nimmt die Akte meiner Tochter zur Hand. Ich wollte, wie gesagt, die Blutwerte wissen. Blättert durch und sagt, so, ja, die genetische Untersuchung war ja auch positiv. Was genau wollten Sie denn besprechen?
Bäm, voll rein. Also ich meine, das ist eine richtige emotionale Achterbahnfahrt. Und man denkt sich, leben wir in aufgeklärten Zeiten oder was ist da los?
Das war wirklich Bäm, ja. Als es dann wirklich real wurde. Ne? Also vorher habe ich diesen Gedanken halt in allem Funktionieren einfach weggeschoben. Da hat es mir den Boden unter den Füßen weggerissen. Ich habe diese Ärztin dann einfach nur weggeschickt. Ich habe gesagt, dass ich nicht mehr möchte, dass sie in die Nähe meiner Tochter kommt, weil sich in dem Moment natürlich all meine Wut einfach gegen diese Frau entladen hat. Will nicht behaupten, dass das eine schlechte Ärztin gewesen ist. Ne? Also heute habe ich keine Wut mehr gegen die, sondern eigentlich empfinde ich eher Traurigkeit darüber, dass das System die Menschen, die so etwas übermitteln müssen, nicht besser dazu ausbildet und ihnen keine besseren Ressourcen dazu gibt. Denn mittlerweile weiß ich, dass wir da kein Einzelfall sind. Also es gibt ganz viele Diagnosenübermittlungen, die genauso beschissen gelaufen sind wie bei uns. Naja, jedenfalls sind wir dann raus und ich habe geweint wie nie zuvor in meinem Leben. Natürlich zusätzlich durch diese hormonelle Achterbahnfahrt noch mal krasser gemacht wurde. Und das, was mir davon tatsächlich so im Nachgang am allermeisten im Gedächtnis geblieben ist, war, dass ich mich erstmal eine ganz lange Zeit danach für diese Reaktion geschämt habe. Abgrundtiefe Trauer, die ich in dem Moment empfunden habe, weil meine absolut grandiose und großartige Tochter, wunderschön und perfekt so wie sie ist, die lag ja da und hatte schon die Liebe ins Unermessliche in mir aufblühen lassen und dass ich trotzdem so reagiert habe. Es hat richtig lange Zeit gebraucht, für mich zu verstehen, dass diese Reaktion ja nichts mit meiner Tochter als Person zu tun hatte, sondern mit der Trauer des Abschieds eines Lebens, was ich mir ausgemalt hatte. Und das musste ich verabschieden. Und das ist tatsächlich ein ziemlicher Prozess gewesen, bis ich dahin gekommen bin, dass ich mich selber mit dieser Reaktion, die ich dort hatte, versöhnt habe. Also heute kann ich da wirklich wohlwollend drauf schauen. Ich kann, dass das in Ordnung war und dass das auch gut war, dass ich diese Gefühle in dem Moment so ausgelebt habe und habe fließen lassen. Aber die Versöhnung damit hat Zeit und Dinge gebraucht, ja.
War ja auch eine richtige emotionale Achterbahnfahrt, weil was da alles passiert ist, also ich meine von, ich sag mal, einer Traumgeburt oder wie man sich das halt vorstellt, dass man sich wohlfühlt, alles super läuft, zu Notkaiserschnitt, Verlegung, keiner zuständig, du warst getrennt, abgesehen von den ganzen hormonellen Sachen, dass es einem selber dann auch nicht gut geht, dass man selber auch eine OP hatte sozusagen. Und dann noch dieses so, erst wir wollen Eltern aufklären und dann so lapidar nebenbei. Also ich meine, wer hätte da nicht irgendwie reagiert? Da muss man ja super abgehärtet sein, weil schon alleine nur durch die Hormonumstellung bei der Geburt kann man ja weinen. Ne? Also schon das allein. Und wenn man sich jetzt überlegt, was noch alles dazu kam, also mich wundert es nicht. Ich frage mich, ja, also wer wäre da nicht zusammengebrochen, sage ich mal so. Und es muss ja gar nicht nur sein, dass du jetzt traurig deswegen warst. Das erzählen ja ganz viele Eltern. Aber auch, was sich angestaut hat, was alles passiert ist, dass es sich irgendwie entladen musste. So stelle ich mir das vor.
Und, ja, ja, definitiv. Also ich meine, das, was dann danach kam, um jetzt hier vielleicht auch noch mal ein gutes Haar in dem Krankenhaus zu lassen. Der Arzt, der vorher diesen sehr komischen Schwall an, das müssen Sie ja gar nicht testen, von sich gelassen hatte, der kam dann nochmal zu uns und hat dann auch ein sehr gutes Gespräch mit uns geführt. Auch da ein paar fragwürdige Dinge drin, die ich heute hinterfrage. Ehrlicherweise hat meine Tochter mir die Augen sehr dafür geöffnet, wie extrem leistungsbezogen unsere Gesellschaft eigentlich ist und wie sehr wir den Wert eines Menschen anhand seiner Leistung festlegen. Und dieser Arzt hat damals, und ich gebe zu, dass es mich in der damaligen Situation tatsächlich ja auch getröstet hat, aber heute denke ich halt darüber nach, wie gruselig das so war. Da hat halt so Sachen gesagt wie, es gibt ja auch Menschen mit Down-Syndrom, die studieren sogar. So, ne? Also, dass er hat solche Dinge gesagt, um uns irgendwie zu trösten. Und heute denke ich mir, ist mir so scheißegal, ob meine Tochter mal irgendwann studiert. Ich will einfach, dass die glücklich ist, ne? Dass die Freunde hat und dass sie ein cooles Leben führt, so. Naja. Aber die haben uns dann weiter vermittelt an den bunten Kreis. Da gab es eine tolle Sozialarbeiterin, die uns wirklich Raum dafür gelassen hat, dass wir über all das reden können. Sind wir weitergeleitet worden zu einer Kinderpsychologin, die auch mit uns dann gesprochen hat. Also diese nächste Anbindung, die war dann schon ganz gut. Aber es fehlte etwas. Es fehlte mir etwas, was ich tatsächlich damals erst gefunden habe, als ich Instagram für mich entdeckt habe. Erfahrungsberichte von anderen. Also diese Menschen, die waren sehr bemüht um uns, sehr liebevoll, aber die hatten das halt nicht selbst erlebt, ne? Und das, was mir irgendwie fehlte, und das ist was, was sich sowieso schon durch mein Leben zieht und seitdem Tilda da ist, nochmal doppelt und dreifach, ist, dass ich immer wieder spüre, dass Erfahrungen zu teilen, eigene Geschichten und Gefühle zu teilen, die sich mit dem, was man gerade selber durchmacht, die sich ähneln, dass das eine so unglaubliche Kraft in sich trägt, eine so große Selbstheilungskraft, dieses sich gesehen fühlen. Ich glaube, dass das, ja, ich glaube einfach, dass das einen ganz großen Schlüssel der Annahme, der vielleicht sogar, auch wenn es jetzt ein bisschen pathetisch klingt, Selbstheilung in sich trägt, so.
Ich kann das schon gut nachvollziehen, weil im Endeffekt haben wir ja leider so separierte Welten. Die meisten Menschen haben ja keine Kontakte zu Menschen mit Down-Syndrom oder mit seltenen Erkrankungen und kennen diesen Alltag überhaupt nicht. Das heißt, man wird da reingeschmissen und hat vielleicht irgendwelche Sachen gehört, hat vielleicht auch irgendwelche Dinge, die nicht stimmen, gehört und weiß einfach gar nichts los ist. Und wir sind ja soziale Wesen und lernen von anderen, ne? Und dieses, wie ist es denn wirklich? Welche Bandbreite gibt's da? Das erzählt einem keiner. Ja, und deswegen finde ich das total natürlich, dass du dir sowas wünschst. Also gab es denn irgendwas, wo du sagst, es hätte dir damals vielleicht im Krankenhaus auch schon geholfen?
Also ich habe dann tatsächlich erst eine ganze Weile danach wirklich so richtig Instagram für mich entdeckt und habe halt gemerkt, dass diese kleinen Fenster, im wahrsten Sinne des Wortes, das sind ja diese kleinen Bilder, die man dann so sieht, die mir einen Blick in die Leben anderer ermöglicht haben, dass die mir total viel Hoffnung gegeben haben. Dass die ganz viele Stereotypen, die ich zum Thema Down-Syndrom, weil ja, wie du sagst, ne, ich hatte vorher nur sehr wenig Kontakt zu Menschen mit Down-Syndrom, sehr viele Stereotypen in meinem Kopf, die ich mittlerweile definitiv alle rausgeschmissen habe. Oder zumindest die meisten, die haben die widerlegt und die haben mir ganz viel beigebracht. Und was mir dann aber irgendwann klar geworden ist, also ich habe mir dann irgendwann die Frage gestellt, was hätte ich wirklich in dieser Nacht im Krankenhaus gebraucht, ne? Als ich dort alleine weinend in meinem Bett saß und mich gefragt habe, wie mein Leben jetzt eigentlich weitergeht. Ich hätte was in der Hand gebraucht. Mittlerweile glaube ich, dass man im Internet insgesamt, egal ob man jetzt zum Thema Down-Syndrom oder Behinderung bei Kindern sucht, dass wir schon sehr viel bessere und positivere Bilder sehen, als wir das noch vor 8 oder erst gar vor 10, 15 Jahren getan haben. Aber es ist ja halt so, wenn du das im Internet suchst, dann musst du proaktiv suchen. Also dann musst du da reingehen und suchen. Und für mich war damals tatsächlich total klar, ich frage Dr. Google nicht nach irgendwelchen Wahrscheinlichkeiten, was jetzt passiert. Das hat Gutes und Schlechtes gehabt, ne? Auf der einen Seite habe ich dadurch Ärztinnen am Anfang sehr vertraut, dass sie wirklich Ahnung davon haben und hatten sie nicht in allen Fällen, muss man dazu sagen. Aber gleichzeitig hat es mir halt auch nicht wahnsinnig viele Ängste beschert. Und was mir gefehlt hat, war irgendwas, was ich in die Hand bekomme. Ne? So was Haptisches. Also ich bin halt auch einfach ein sehr haptischer Mensch. Und daraus entstand dann tatsächlich die Idee zum Heft von Mutter zu Mutter. Aber was hätte denn da drin sein sollen? Und für mich kam relativ schnell und klar dabei raus, als ich mir die Frage gestellt habe, dass ich gerne eine dieser Mütter, die ich irgendwann später auf Instagram gefunden habe, die hätte ich gerne neben meinem Bett sitzen haben, damit sie mir ihre Geschichte erzählt. Jetzt kann man ja nicht in jedes Krankenhaus eine Mutter stellen, die auf Abruf bereitsteht, um die Geschichte zu erzählen. Deswegen kam die Idee zu dem Heft, in dem ich und 6 andere Mütter und auch 3 Väter, wir haben einen Brief an unser eigenes Ich zurück an den Tag der Diagnose geschrieben, mit der Lebenserfahrung von, als die Briefe entstanden sind, waren das 1,5 Jahre bis, das älteste Kind war schon 16, von dem Vater, der darüber geschrieben hat. Und es ist eine Mischung aus in die Zukunft schauen und hey, das Leben ist doch gar nicht vorbei und sich mit den damaligen Schuldgefühlen tatsächlich auseinandersetzen. Und ja, wir haben das irgendwie gemeinsam auf die Beine gestellt, weil wir gesagt haben, das fühlt sich für uns richtig an, sowas fehlt irgendwie. Und unser Traum war halt, dass das mit übergeben wird in dem Moment, wenn die Diagnose gestellt wird. Vorgeburtlich, nachgeburtlich, in Pränatalpraxen, vielleicht von einer Hebamme, von einem Arzt, vom sozialmedizinischen Dienst in Krankenhäusern. Also diese Personen sollten halt dieses Heft bekommen. Das war unser Gedanke dahinter. Ja, wir haben das 2020, haben wir dann gesagt, wir stellen das zum Welt-Down-Syndrom-Tag vor. So, der ist am 21.03. Ich weiß, wir wollen das alle am liebsten verdrängen, aber denkt mal zurück an 2020 und was da im März war. Ich glaube, 2 Wochen vor diesem Termin, an dem wir es halt vorstellen wollten, das Projekt, wurde der erste Lockdown ausgerufen. Und wir erinnern uns alle noch daran, dass wir sehr viel Panik davor hatten, wie es eigentlich mit uns allen weitergeht und wie es mit der Wirtschaft weitergeht und ob unser Geld in ein paar Wochen noch was wert ist, so ungefähr. Naja, und wir hatten uns vorher halt überlegt, so dass wir ungefähr 5.000 Euro brauchen, um so einen ersten Aufschwung zu drucken und den dann halt auch irgendwie in die Kliniken und so weiter zu bekommen. Dann wurde der Lockdown ausgerufen. Wir haben gesagt, naja, gut, okay, 5.000 Euro ist total unrealistisch. Lasst uns mal auf 3,5 runtergehen. Tatsache ist ja, dass dieses Heft ja auch noch entwickelt wurde für Menschen, die ja gar nicht wissen, dass sie es brauchen, die von dieser Diagnose plötzlich überrascht werden und dann hoffentlich dieses Heft bekommen. Und ganz ehrlich, ich hätte niemals damit gerechnet, aber wir sind am 21.03.2020 morgens mit dieser Veröffentlichung, dass wir vorhaben, dieses Heft zu machen. Wir hatten Probedrucke davon, wir haben es vorgestellt, nur über Instagram rausgegangen und hatten so einen PayPal-Pool dafür eingerichtet. Und wir hatten nach nicht mal 24 Stunden über 5.000 Euro zusammen. Ich krieg heute noch Gänsehaut, wenn ich davon erzähle.
Wow, das ist wirklich unerwartet, gerade in so einer schwierigen Pandemiesituation.
Dieses Heft ist mittlerweile 27.000 Mal gedruckt und es ist nach wie vor komplett kostenfrei für sämtliche Kliniken, Fachstellen und auch für die Familien selbst, die es halt vielleicht nicht bei der Diagnosenübermittlung bekommen haben, bei uns bestellbar. Und das erfüllt mich mit ganz viel Demut und Stolz, dass dieses Heft mittlerweile so viele Familien erreicht hat und ich auch einfach so viele Rückmeldungen dazu kriege. Es ist so schön zu sehen, was das für Wellen geschlagen hat und dass das mittlerweile so viele Menschen kennen. Also wir haben das damals dann tatsächlich mit Hilfe der Community in die Krankenhäuser gebracht. Und dann waren es damals über 150 Markenbotschafterinnen und ein Mann, die für uns losgezogen sind unter Pandemiebedingungen. Und dann ist es irgendwann ein Selbstläufer geworden, ne? Dann kam irgendwann die klassische Pressearbeit, fing irgendwie an mit einem Interview fürs Radionetzwerk Deutschland. Dann war das in vielen Lokalzeitungen. Dann wurden andere darauf aufmerksam. Und dann ging es halt bis in den WDR, in den SWR, FAZ. Alle möglichen haben darüber berichtet. Und so ist es bis heute so, dass wir ja so 10 bis 15 Bestellungen pro Woche bekommen und diese Hefte rausschicken. Ich glaube, dass sehr viele Familien wirklich unter einem enormen gesellschaftlichen Druck auch stehen, wenn so eine Diagnose bekannt wird. Ich habe 2022 ein Buch schreiben dürfen über das Leben mit unserer Tochter. Also da sind insgesamt 22 Gastbeiträge drin. Und eine Mutter auch, die eben davon berichtet, ne, wie eine pränatale Diagnose dazu führte, dass wirklich sehr nahe Verwandte gesagt haben, bekomm das Kind nicht. Und wenn du das Kind bekommst, dann wollen wir nichts damit zu tun haben.
Das ist jetzt natürlich gleich eine ganz krasse Reaktion. Ja. Ich meine, ich wollte eigentlich sagen, dass man daran, dass es so nachgefragt wird, ja sieht, dass es gebraucht wird, ne? Dass es ganz vielen helfen kann. Aber dass, wenn man in diese Welt reinkatapultiert wird und gar keine Ahnung hat, und wir haben ja auch gesagt, auch du, wahrscheinlich auch ich, haben irgendwelche Vorurteile oder irgendwelche falschen Bilder im Kopf, dann kann ich ja auch gar nicht eine Entscheidung wirklich treffen. Oder ich kann eine treffen, aber sie basiert nicht unbedingt auf irgendwelchen Erfahrungswerten oder sondern vielleicht auf Vorurteilen. Und dann ist die Frage, ist das dann die richtige Entscheidung? Und deswegen würde ich gerne da nochmal so ein bisschen zurückgehen. Weißt du noch, was du vielleicht für Vorurteile hattest oder was sich jetzt geändert hat in deiner Sichtweise, weil du mit deiner Tochter lebst und sie ein glückliches Kind ist? Und kannst du da vielleicht nochmal was erzählen?
Ja, tatsächlich war so einer meiner allerersten Gedanken, oh mein Gott, sie wird niemals selbstständig sein und ich werde immer alles für sie entscheiden müssen. Ja, also meine Tochter ist 8 und ich wünschte, ich dürfte ein bisschen mehr für sie entscheiden an manchen Stellen. Also natürlich ist unser Leben, wenn ich mir jetzt ihre Cousine, die ist 6 Wochen jünger, ist neurotypisch, wenn ich mir das anschaue, ne, natürlich sind da ganz klare Unterschiede, aber meine Tochter hat eine fantastische eigene Persönlichkeit und wirklich viele sehr eigene Ideen. Und ich glaube, dass sie mir schon mindestens genauso viel beigebracht hat, wie ich ihr. Auch über Zwischenmenschlichkeit, darüber, wie man Dinge eigentlich betrachten sollte. Dass ich das erste Mal wirklich angefangen habe, darüber nachzudenken, wie ist unsere Gesellschaft aufgebaut, wie bemessen wir den Wert eines Menschen. Und ich meine das auch gar nicht anklagend. Ich bin ja selber so sozialisiert worden und es hat mich viel Arbeit gekostet, aus diesem Denken größtenteils rauszukommen. Ich habe das aber immer noch, ne? Also natürlich merke ich, dass ich mich an gewissen Stellen damit brüste, was ich heute jetzt wieder auf der Arbeit alles geschafft habe und so. So sind wir ja alle erzogen worden. Über Leistung. Ich meine, guck dir unser Schulsystem an. Also was vermittelt das anderes als, du musst leisten, leisten, leisten. Und dann kriegst du eine gute Note und dann gibt die Oma dir Geld fürs Zeugnis. Ne? Ja. Was es mich aber vor allen Dingen, also wozu es mich auch gebracht hat, dass Tilda in mein Leben getreten ist. Und dafür bin ich so unglaublich dankbar, dass ich den Sinn meiner Arbeit hinterfragt habe. Also nicht den Wert über Leistung, sondern ist das sinnhaftig, was ich tue? Und das kam tatsächlich halt mit diesem Projekt von Mutter zu Mutter. Also man muss dazu sagen, die ersten anderthalb Jahre habe ich halt irgendwie, keine Ahnung, gefühlt jede zweite Nacht irgendwelche Pakete gepackt, die ich dann am nächsten Tag verschickt habe. Mir haben da schon auch Menschen bei geholfen, aber das lief halt alles rein im Ehrenamt. Und nach anderthalb Jahren habe ich gemerkt, das werde ich auf Dauer nicht durchhalten. Plus die Tatsache, dass halt immer mehr Menschen auf mich zukamen, auch gerade von Firmen, die gesagt haben, wir würden so gerne für das Projekt spenden, aber wir brauchen eine Spendenquittung. Und die konnte ich halt nicht ausstellen, weil ich hatte da ja nicht irgendwie eine Organisation drumherum. Und so kam es halt, dass ich 2022, damals mit einer Freundin zusammen, die ist dann später aus persönlichen Gründen ausgestiegen, eine gemeinnützige GmbH gegründet habe, Lavagna, als Zuhause für das Heft. Mittlerweile gibt es tatsächlich sogar ein zweites, das sich an Verwandte und Freunde richtet. Und wir haben diese gemeinnützige GmbH gegründet und während dieser Gründung ist halt auch irgendwie klar geworden, wir wollen nicht nur das Thema Down-Syndrom behandeln, wir wollen irgendwie einen Anlaufpunkt oder einen Raum für vor allen Dingen Eltern von Kindern mit Behinderung werden und denen irgendwie einen Mehrwert bieten. Und ja, haben da ein ganz schönes Programm auf die Beine gestellt, was jetzt mittlerweile im vierten Jahr läuft, wo es unterschiedliche Webinare zu unterschiedlichen Themen gibt, aber auch Thementische. Und bin selber auch noch 24 Stunden im Marketing angestellt, so bei einer IT-Firma. Ne? Das hat nichts mit Pflege oder sonstigem zu tun. Und das ist manchmal schon auch ein bisschen hart, diese Doppelbelastung und das alles unter einen Hut zu kriegen. Aber gleichzeitig gibt mir diese Arbeit rund um die Hefte und Lavagna, die hat für mich so viel Sinn, dass die, obwohl die natürlich Energie kostet, weil ich das machen muss, mir auch ganz viel Energie zurückgibt, weil es mich einfach zutiefst befriedigt, dass diese Arbeit anderen Menschen hilft und die Situation für Kinder mit Behinderung an einzelnen kleinen Stellschrauben verbessert. So, weil wir Eltern erreichen und Menschen, die diese Kinder begleiten. Also wir haben auch Fachpersonen, die bei uns teilnehmen, gerade aus dem pädagogischen Bereich.
Würdest du sagen, weil du am Anfang ja auch das Wort Heilung verwendet hast und es ja eigentlich allen Eltern so geht, egal jetzt was für eine Diagnose, dass man am Anfang ja oft diese Trauer hat oder sich damit abfinden muss, dass jetzt das Leben anders verlaufen wird, als man sich das vorgestellt hat. Und du hast es ja auch beschrieben und hast gesagt, Instagram hat dir auch geholfen, irgendwie ein anderes, ein neues Bild vielleicht auch zu entwickeln. Aber jetzt diese Arbeit zu sagen, das hat mir gefehlt, das möchte ich anderen geben. Also was würdest du sagen, wie wichtig war das für dich, um auch das alles anzunehmen und ja, vielleicht wieder positiver nach vorne zu schauen?
Ich glaube, dass das Diagnose annehmen ganz viel Hand in Hand damit läuft, dass man Menschen findet, die Ähnliches durchgemacht haben. Und dafür muss auch die Diagnose nicht unbedingt die gleiche sein, ne? Weil ich glaube, dass es dieses Thema mit mein Leben wird ganz anders, als ich es mir ausgemalt habe, ist es bei Familien doch sehr ähnlich, egal ob das jetzt eine Down-Syndrom-Diagnose ist, ein seltener genetischer Defekt oder eine ICP, die durch eine Sauerstoffunterversorgung während der Geburt entstanden ist. Und womit wir uns halt auch einfach alle rumschlagen, ist das Informationen finden. Ne? Es gibt halt nicht diesen einen gesammelten Ort und der ist auch Lavagna nicht. Ne? Also dafür sind es einfach viel zu viele Informationen, die dann an vielen Stellen ja auch sehr spezifisch herausgesucht werden müssen. Aber gleichzeitig halt irgendwie so Ansatzpunkte zu haben, das erlebe ich in unseren Webinaren auch ganz häufig. Also man trifft sich zu so einem Thema wie zum Beispiel, wie verändert die Hypotonie die Wahrnehmung und das Verhalten und den Spracherwerb? Betrifft tatsächlich viele Behinderungen. Und dann passiert es aber ganz oft auch, dass im Chat dann noch irgendwelche Dinge ausgetauscht werden. Ja, egal, ob es jetzt um eine Spioorthese geht oder um die Beantragung einer Schulbegleitung oder so. wir haben keine Lobby, wir pflegenden Eltern. Da gibt's nicht irgendwie eine Lobby da draußen, wo man sagt, ich gehöre jetzt zu dem Kreis dazu, dann melde ich mich da mal und dann weiß ich, wo ich hinzugehen habe. Aber es gibt halt Inseln, an die man andocken kann, wie Mein Herz lacht, wie ein Lavagna-Angebot, wie Instagram einen bestimmten Hashtag zu folgen, so, ne? Also, es gibt unterschiedliche kleine Inseln, die uns dabei helfen, zu merken, ich bin doch nicht allein. Ich bin nicht die Erste. Ich bin nicht der Erste. Ich möchte da jetzt gar nicht nur über Mütter sprechen. Und ich glaube, dass das ganz viel heilsame Wirkung hat. Also, diese Mischung aus Zusammengehörigkeitsgefühl und Wissensaustausch, um in diesem Leben anzukommen und auch wieder in so eine Selbstwirksamkeit zu kommen, ne? Weil ganz am Anfang war ich diejenige, die die ganzen Informationen von anderen aufgesaugt hat, ne? Also vor allen Dingen auch ganz viel von irgendwelchen amerikanischen Kanälen, die halt übers Down-Syndrom aufgeklärt haben. Und heute gehöre ich zu denen, die dieses Wissen weitergibt. Also es ist halt auch so ein bisschen wie so ein Staffellauf, wo man einen Staffelstab weitergibt und sagt, so und jetzt bist du dran. Ja, ich glaube, dass das auch einfach was mit dem Heilungsprozess in einem macht, dieses, ich mag das Wort eigentlich nicht so gerne, aber eigentlich beschreibt es das schon, dieses Schicksal anzunehmen, so, ne?
Ja, oder man kann ja auch sagen, quasi ein neues Leben anzunehmen. Das alles, was du gesagt hast, ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel Mein Herz lacht gegründet wurde, zu sagen, du bist nicht alleine. Ich glaube, der kritische Punkt ist eben nur, wenn man das alles so bekommt und in so ein Loch reinfällt und dann in der Trauer ist oder in der Ohnmacht und nicht weiß, was man tun soll und nicht die Kraft hat, irgendwo zu recherchieren und die anderen zu finden, da dann wieder rauszukommen und in die Aktion zu gehen, ne? Weil das ist manchmal, fällt nicht jedem gleich leicht, sage ich jetzt mal so, ne? Und dass man da nicht drin gefangen bleibt oder irgendwie, ja.
Manche müssen auch einfach wirklich so ein bisschen einfach an die Hand genommen werden, ne? Und ich glaube, dass von Mutter zu Mutter Heft genau das halt auch ein Stück weit geschafft hat, ne? Und ich meine, ich habe jetzt, im März sind es dann ja 5 Jahre, ich habe über die Jahre so viele Rückmeldungen auf so unterschiedlichen Ebenen von so unterschiedlichen Personenkreisen auch gekriegt. Aber wenn dazwischen sind dann halt auch manchmal Nachrichten wie, Lara, vielen Dank, du hast uns vor dem größten Fehler unseres Lebens bewahrt und jetzt liegt unser Kind neben uns und beinahe hättest das nicht getan. So, und das sind dann irgendwie so die Momente, wo ich mir denke, ja, egal wie viele wenig Schlafstunden ich habe, das ist es wert, so, ne? Dass es nicht immer leicht ist im Alltag. Ich will das überhaupt nicht rosa-rot malen, ne? Also, es gibt Tage wie heute Morgen, oh Gott, wann ist dieser Winter endlich vorbei, ne? Ey, Strumpfhosen an einem Kind mit Hypotonie, wenn morgens die Muskeln noch nicht warm sind, anzuziehen. Jedes andere 8-jährige Kind zieht sich wahrscheinlich mittlerweile selbst an. Das ist schon manchmal mal nicht einfach. Und dann kommt sie mittags aus der Schule und nimmt mich in den Arm und sagt, Mama, ich liebe dich. Und dann ist das alles so vollkommen egal. Weil die Liebe, die meine Tochter in mein Leben gebracht hat, die hätte ich niemals für möglich gehalten. Wirklich nicht.
Wie du es beschrieben hast, dieses Geben und Nehmen, ne? Oder du hast gesagt Staffelstab, jetzt auch in Bezug auf andere Eltern, aber klar auch in Bezug auf deine Tochter, vielleicht ist es manchmal anstrengend, aber dann kommt so viel zurück, ne? Und ich glaube, das ist vielleicht nochmal so dieses, auch wenn man sich es am Anfang nicht so vorstellen kann oder wenn es einem alles zu viel ist, wenn man denkt, jetzt muss ich auch noch den Antrag schreiben, jetzt muss ich hier zur Therapie. Jetzt kriege ich da keinen Platz, ne? Und jetzt ist, was weiß ich, schon wieder alles zugeparkt. Also es kommt dann ja alles auf einmal. Woher soll ich die ganze Kraft nehmen? Und deine Geschichte ist ja jetzt so ein bisschen der Appell zu sagen, ja, es ist anstrengend, aber du kriegst auch ganz viel zurück, von dem du auch gar nicht gewusst hast, dass es da ist, ne? Und emotional von anderen Eltern, dieses Verbindende, dieses, ja, das ist, glaube ich, das, was man davor auch nicht weiß, wie das so positiv sein kann.
Und Tatsache ist ja, das, was uns eigentlich am meisten Kraft kostet, und auch da glaube ich, dass wir wirklich diagnosenübergreifend sprechen können, ist das System. Das System, das uns halt auch an so vielen Stellen nicht mitdenkt. Und ich meine, dafür treten aber ja auch viele an, das zu verbessern, und gerade auch, was dieses Öffentlichkeitswirksame betrifft, ne, egal, ob das jetzt hier wie das, was wir gerade machen, ein Podcast ist oder ein Zeitungsartikel, Arbeit auf Instagram, politisches Engagement. Ich glaube, dass wir in den letzten Jahren, dass die Bubble der pflegenden Eltern schon echt geschafft hat, deutlich präsenter zu werden, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Ich meine, letztes Jahr gab es das erste Mal den Tag der pflegenden Eltern, den gibt es dieses Jahr wieder, wo unglaublich viele Menschen mit den gekreuzten Pflastern rumgelaufen sind. Und auch wenn das der Arbeitskreis von Wir Pflegen e.V., der Arbeitskreis pflegender Eltern, angestoßen hat, ist das ja ein übergreifend und um sich greifendes Projekt gewesen, was jetzt überhaupt nicht mit einer Organisation verbunden war. Und plötzlich fühlten sich irgendwie an diesem Tag alle miteinander verbunden. Und wie viel Content ist da entstanden? Wie viele Zeitungsartikel? Das war so toll zu sehen. Und manchmal muss es halt diese einzelnen Personen oder kleinen Gruppen geben, die vorlaufen, damit wir alle miteinander plötzlich doch einfach mal ein bisschen mehr Spotlight auf uns haben und andere ein bisschen mehr verstehen, wie unser Alltag eigentlich so ist. Und das gibt mir ganz viel Hoffnung.
Ja, ich glaube, da hast du noch was Wichtiges gesagt, dass wir auch andere mitnehmen müssen, weil ich glaube, manchmal muss man sich auch reinversetzen, wie war es denn eigentlich bei mir ganz am Anfang? Was habe ich da eigentlich gewusst? Und nicht die Erwartung zu haben, weil ich jetzt vielleicht schon 10 Jahre Erfahrung habe, dass es ja auch jeder Arzt oder Ärztin, jede Lehrkraft, jede Pflegerin oder im Kindergarten genau diesen selben Wissensstand hat und dann halt nicht in Vorwürfe zu verfallen und zu sagen, warum wissen die das denn nicht? Lernen die das denn nicht in der Ausbildung? Die müssen ja ganz viel lernen. Ohne jetzt alles in Schutz nehmen zu wollen, was schief läuft, nur zu sagen, ich glaube, das ist so ein bisschen das Grundproblem in unserer Gesellschaft. Wenn wir Gräben aufmachen und mit dem Finger zeigen und sagen, die haben das nicht und warum machen die das immer noch nicht, das System ist gegen uns, dann kommen wir nicht zusammen, sondern es geht ja darum, aufzuklären und andere mitzunehmen und zu sagen, schaut mal, so ist es, und dass jemand sagen kann, ach, das wusste ich ja gar nicht, ne? Und dann mitzugehen.
Die jetzige Kinderärztin von Tilda, die habe ich ausgesucht oder für die habe ich mich entschieden, nachdem ich ihr die Frage gestellt habe, haben Sie Erfahrung mit dem Thema Down-Syndrom? Und sie mich angeguckt hat, gesagt hat, ich hatte schon Patientinnen mit Down-Syndrom, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, eine Spezialistin bin ich nicht. Und ich weiß mit Sicherheit nicht alles. Aber ich mache mich gerne mit Ihnen auf die Suche, dann die entsprechenden SpezialistInnen zu finden. Und das war so wohltuend nach dem ersten Jahr, in dem mir immer wieder Menschen suggeriert haben, dass sie allwissend sind, einfach jemanden aus dem medizinischen Bereich vor mir stehen zu haben, die mir gesagt hat, ich weiß es nicht. Und ganz ehrlich, das ist das, was ich gerne mit nach draußen geben möchte, weil es erwartet niemand, dass ein Arzt, eine Ärztin, eine Pflegefachperson, eine Therapeutin alles weiß. Wenn ihr zugebt, ich weiß es gerade nicht, und auch die Expertise der Eltern dann anerkennt oder gemeinsam auf den Weg geht, um halt mehr Informationen zu finden. Das ist das größte Geschenk, was ihr pflegenden Eltern machen könnt. Ist es einfach so, dass wir oft sehr viel mehr Expertise zu den Erkrankungen oder dem körperlichen Verhalten auf verschiedene Infekte oder sonstiges haben, als das Medizinerinnen haben? Weil Dinge halt einfach oft auch anders laufen. Also ich meine, meine Tochter, die hatte einen anaphylaktischen Schock vor 3 Jahren, der 2 Tage zu spät kam. Also es gab Anzeichen, dass sie auf ein Antibiotikum allergisch reagiert hat. Bin auch mit ihr beim Arzt gewesen. Sie hat schon Cetirizin dagegen gekriegt und so weiter. Und es hieß halt, okay, das kann am nächsten Tag nochmal ein bisschen aufflammen, aber alles gut jetzt, ne? Wir haben das unter Kontrolle. Naja, und 2 Tage danach musste sie halt wirklich, ne? Also wir sind wirklich mit Rettungswagen ins Krankenhaus und Adrenalin und allem drum und dran. Und da waren wirklich Ärztinnen, die gesagt haben, nee, das kann ja aber nicht sein, weil das ist ja zu spät. Und wo ich dann da stand und sagte, ganz ehrlich, es ist schon an so vielen Punkten von irgendwelchen Infekten oder sonst irgendetwas gewesen, dass aufgrund des veränderten Stoffwechsels meiner Tochter Dinge anders gelaufen sind, Symptome sich anders gezeigt haben, Abläufe anders gewesen sind. Ich meine, gucken Sie sich doch mal an, bitte, wie dieses Kind aussieht. Worüber reden wir denn hier? Also das ist ja wohl sehr eindeutig eine allergische Reaktion, die sich auf den ganzen Körper ausgebreitet hat. Ja, ja, da haben Sie schon recht, so.
Das ist dann so diese Lehrbucherfahrung gegen Lebenserfahrung. Und ja. Ich meine, klar, die haben 1000 Themen. Wir können uns auf eins spezialisieren, aber da muss ich auch diesen Spruch denken, den ich im Krankenhaus gehört habe, wo dann erst, oh, da ist ja so wenig Fruchtwasser und das ist außerhalb der Richtlinien und Ding. Und ich dachte mir so, ja, und jetzt, was soll ich da jetzt machen? Ne? Und dann kam es.
Produzier mal ein bisschen mehr Fruchtwasser, also, los.
Ja, und dann kam halt so eine erfahrene Hebamme und die hat dann so gesagt, aber wir haben schon Kinder geholt, die lagen auf dem Trockenen. Und da dachte ich so, okay, komplett andere Einschätzung der Situation. Vielleicht sollte man mit jemand reden, der einfach mehr Erfahrung hat. Dann kommt was ganz anderes dabei raus, ne?
Ja, und wenn diese Erfahrung halt fehlt, finde ich, darf man halt auch einfach mal zugeben, dass man gerade im Moment nicht weiter weiß. Also man darf doch einfach auch mal sagen, boah, ich weiß es gerade nicht. Ich kann es auch gerade nicht einschätzen. So, ne? Und bis heute ist es halt so, dass wenn ich mit Tilda in die Kinderarztpraxis komme und das Erste, was passiert, ist, dass die Ärztin mich fragt, wie ist ihre Einschätzung? Bevor sie die Tilda untersucht, so, ne? Weil sie einfach weiß, dass ich nur komme, wenn ich wirklich irgendwie sowas habe. Und das ist so schön zu sehen, dass auch solche Beziehungen so wachsen können und dass es da auch Platz für im System gibt.
Braucht es, glaube ich, so Offenheit auf beiden Seiten, sag ich mal, dass man selber nicht verbittert wird, weil man viele schlechte Erfahrungen gemacht hat. Das kann ja auch passieren. Und auf der anderen Seite jemand, der eben auch offen ist, zu sagen, ich bin bereit, was dazu zu lernen.
Ja. Aber Christine, da sind wir wieder genau bei diesem Punkt, den ich schon mehrfach angesprochen habe. Ich glaube, wir müssen mehr über Best-Practice-Beispiele reden, als immer über die Sachen, die schiefgelaufen sind. Ich meine, klar, ich habe jetzt auch vorhin erzählt, ne, was bei dieser Diagnosenübermittlung alles schiefgelaufen ist. Ich drehe das jetzt mal kurz, die Geschichte. Diese Klinik, in der damals diese Diagnosenübermittlung so schlecht lief, die hat mittlerweile schon weit über 100 Hefte bei uns bestellt. Die sind dort im Dauereinsatz. Auch die angeschlossene Pränatalpraxis bestellt diese Hefte regelmäßig nach. Und ich weiß auch, dass diese junge Ärztin, die dort damals den Fehler gemacht hat, im Nachgang mit vielen erfahreneren Kolleginnen darüber gesprochen hat und dass es ihr sehr lange nachging. Und ich bin mir sehr sicher, dass sie diesen Fehler nie wieder gemacht hat. So, lasst uns über das reden, wo ein Umdenken stattgefunden hat, wo es gute Beispiele gibt, wo ein Miteinander etwas bewirkt hat. Ich glaube, dass wir damit mehr erreichen können, als wenn wir immer nur darüber sprechen, was alles schiefläuft.
Ja, das glaube ich auch. Also allein die Geschichte, wenn wir jetzt nochmal zurückschauen, von Mutter zu Mutter, zeigt ja, dass da auch ganz viele Erfahrungsberichte, ne? Ich würde es jetzt nicht Best Practice nennen, aber Lebenserfahrung, dass allein das einem schon ein anderes Bild gibt und dass es sich immer lohnt, mit anderen zu sprechen, sich auf was einzulassen und seine Perspektive zu erweitern, weil wir sonst vielleicht ein sehr eingeschränktes Bild von was haben. Und das zeigt ja eigentlich, wenn beide Seiten offen aufeinander zugehen, ist die Lernbereitschaft ganz groß. Nur wenn wir Vorwürfe machen und so die Fronten verhärten, wie das auch bei anderen Themen leider passiert in der Gesellschaft, dann kann man irgendwann vielleicht nicht mehr miteinander reden. Und das ist vielleicht ja der gute Schlussappell zu sagen, es ist wichtig, darüber zu sprechen. Es ist wichtig zu erzählen, damit andere auch die Chance haben, sich vorzustellen und auch zu sehen, was denn anders ist, weil die diese ganze Lebenserfahrung ja auch gar nicht haben.
Ja. Das versuche ich mit meiner Arbeit an allen Ecken und Enden, egal ob es bei Lavagna ist oder im Arbeitskreis pflegender Eltern oder wenn ich irgendwo einen Vortrag halten darf. Ich glaube, dass wir halt auch einfach insgesamt mehr Kraft haben, wenn wir auch davon hören, dass es an manchen Stellen einfach gut läuft.
Oder einfach wissen, was passieren kann, wenn ich zum Beispiel höre, dass auch bei ganz vielen anderen Eltern so Schuldgefühle sind oder die auch ganz viel geweint haben. Und ich das schon vorher lese, dann weiß ich ja auch, okay, das kann passieren. Aber das bedeutet nicht, dass ich das Kind ablehne, sondern es hat einen anderen Grund. Und das allein zu wissen, hilft mir dann vielleicht auch, mit mir selber besser umzugehen, sage ich jetzt mal. Und das dann besser anzunehmen. Und ja, das ist ja auch eine Sache, die wir machen wollen, Aufklärung voranzubringen. Verlinken natürlich auch deine Seite. Und wenn jemand so ein Heft bestellen möchte, dass sie wissen, wo sie es finden. Jetzt sind wir schon wieder ziemlich am Ende vom Podcast und wir haben ja immer noch drei persönliche Abschlussfragen, die du gerne kurz beantworten darfst. Und das erste ist, was bringt dich am meisten auf die Palme?
Nasse Socken. Ich hasse nasse Socken. Ohne Witz, das macht mich kirre.
Okay, und wenn es bei dir besonders stressig wird, wie kommst du am besten wieder runter?
Was mit den Händen machen? Also gerade knüpfe ich einen Lampenschirm mit Makramee. Ich weiß noch nicht, ob ich den schön finde, aber es beruhigt mich.
Ja, du hast ja gesagt, dass du eher der haptische Typ bist und das ist gut, wenn man dann sowas hat. Und was ist dein persönlicher Herzenswunsch?
Dass die AfD niemals in irgendeine Regierungsverantwortung kommt.
Sich direkt so stehen, da muss man nichts ergänzen. Ja, ich denke, da sind wir uns alle einig. Dann sage ich jetzt vielen Dank, dass du hier dabei warst und uns einen Einblick gegeben hast und so offen alles erzählt hast. Und ich hoffe, auch einfach noch ganz viele neue Eltern damit inspirieren kannst und dass sie auch ein anderes Bild bekommen als das, was sie vielleicht bis jetzt haben.
Ich fand es auch wirklich schön und vielen Dank für die Einladung. Und ja, vielleicht sehen oder hören wir uns ja irgendwo mal wieder.
Dann wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und nicht krank werden, bleib gesund und mach's gut. Ciao.
Danke, tschüss.
Nicht nur die Diagnose selbst prägt Familien, sondern auch die Worte, die sie in dieser Situation hören. Sie können verletzend sein, verunsichern und lange nachhallen oder sie können tragen Einordnung und Hoffnung geben. Genau deshalb ist es so wichtig, mit Gedanken, Fragen und Gefühlen nicht allein zu bleiben. In den Shownotes findest du die Links zu Lavanya und zu Laras Angeboten. Und wenn du dir Austausch mit anderen betroffenen Eltern vor Ort wünschst, dann schau dir unsere lokalen Elterngruppen an. Natürlich haben wir auch Online-Seminare zu bieten, wenn du lieber dort nach Unterstützung suchst. Wofür du dich auch entscheidest, ist es so wichtig, nicht allein zu bleiben. Denn es macht einen riesigen Unterschied, wenn genau im richtigen Moment jemand da ist, der versteht, was du gerade brauchst. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, deine Christine.